Welt der Super 8 Filme.
Es vergehen immer 7 Tage und es gibt eine neue Podcast-Folge. Hier ist der Flimmerkino-Podcast. Heute mit meinem Co-Moderator Masud, der direkt hier bei mir im Studio gelandet ist. Ich grüße dich.
Grüß dich, Michi.
Ah, schön. Heute haben wir uns überlegt, wir sprechen mal über die Bud Spencer und Terence Hill-Filme, die es so auf Super 8 gegeben hat. Da gab es ja einige. Also auch da könnte man wahrscheinlich 2 Folgen mitfilmen.
Ja, weil definitiv.
Wir sind ja, glaube ich, also ich zumindest kann das von mir behaupten, wir sind ja Super 8, Quatsch, Blödsinn. Wir sind Bud Spencer und Terence Hill Fans. Natürlich sind wir auch Super 8 Fans, aber eben so, gerade ich finde Bud Spencer und Terence Hill passen super auf diese Super 8 Rollen. Ne? Das trifft es immer ziemlich genug. Bist du auch großer Fan oder geht?
Also früher habe ich die mir alle im Kino angeguckt, die Filme,
ja.
Die es halt so, wenn die rauskamen. Also ob das jetzt, sie nannten den Mücke oder halt 2 aus der Rand und Band und so weiter. Also ich habe alle Bud Spencer Filme geliebt, besonders halt so die Kloppereien, die waren halt immer das Witzigste.
Na klar, definitiv. Die waren die Besten. Und wo du gerade von sie nannten ihn Mücke sprichst, da haben wir hier so ein bisschen mal uns den Katalog angeguckt von Marketingfilmen. Mhm. Die haben ja so einiges rausgebracht. Da war zum Beispiel sie nannten ihn Mücke mit dabei. Klar, als Dreiteiler mit, erwähne ihn immer wieder gerne, mit Raimund Harmsdorf unter anderem, der da mitspielt, der ja in einigen Bud Spencer Filmen aufgetaucht ist.
Auch bekannt als der Seewolf.
Ja, für die, die es nicht wissen. Oder ich könnte jetzt für die Älteren unter uns sagen, er war auch der Onkel Florian in der Schwarzwaldklinik. Aber das hat ja damit
oder der Kugel des Zar.
Das war er auch. Das war eine ganze Menge. Und er hat immer wieder die, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen, Bösewichte gespielt. Mhm. Obwohl so wirklich böse waren sie ja nicht. Und richtig ernst nehmen konnte man sie im Grunde genommen auch nicht. Aber das ist schon schön. Mücke hat insofern Spaß gemacht. Es geht um Football, obwohl Football ja eigentlich gar nicht so bekannt oder beliebt ist in Deutschland damals. Aber trotzdem hatte der Film so einigen Erfolg. Und ich weiß gar nicht, der ist vermutlich auch ziemlich häufig auf Super 8 verkauft worden.
Kann vielleicht auch daran liegen, wie damals hier die Kampfmaschine mit Burt Reynolds, da ging es ja auch um Football. Mhm. Vielleicht haben die Leute dann auch daran ein bisschen Spaß gehabt, weil das auch ja vieler Körperkontakt und auch viele Schlägereien halt sozusagen im Spiel gab. Und hier wurde das halt ein bisschen auf die Schippe genommen Bud Spencer.
Das stimmt. Das, von daher passt das ganz gut, italienische Produktion. Dann gehe ich mal ein bisschen weiter. Ich habe ja was zum Scrollen. Wir haben uns hier im Voraus uns mal ins. Da ist auch die Kampfmaschine, siehst du? Mhm. So, das ist genau. Plattfuß in Afrika. Da müssen wir drüber sprechen. Aus der Plattfuß-Reihe. Jetzt muss ich sagen, also ich mag Plattfuß in Afrika, definitiv. Bin mir aber nicht ganz sicher, warum Marketing sich ausgerechnet für den entschieden hat, weil in meinen Augen der bessere und der beste Plattfußfilm ist und bleibt für mich der erste.
Ja.
Er ist nicht so klamottig, er ist wirklich Krimi, er hat Humor, es gibt auch Kloppereien und so, das ist alles richtig. Mhm. Und Plattfuß in Afrika geht ja schon sehr in Richtung Klamotte und Slapstick, der ist ja schon vergleichsweise albern. War das vielleicht so, dass die Leute eher solche stark lustigen und übertrieben lustigen Filme sehen wollten mit Bud Spencer und dass der erste Plattfuß gar nicht so gut verkauft worden wäre?
Ich würde sagen, die wären alle gut verkauft worden. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass sie alle Plattfußfilme auf Super 8 rausgebracht hätten.
Ja.
Und wie gesagt, aber ich glaube, im italienischen Bereich gab es sie, glaube ich, auch als Komplettfassung manche Teile. Glaube ich, alle Teile vielleicht.
Mhm.
Aber wie gesagt, ich hätte mir echt gewünscht, so als als Schnittfassung komplett von Teil 1, glaube ich, bis 3 war das so, bis 4?
Es waren 4.
4 Teile,
genau. Plattfuß, also sie nannten ihn Plattfuß, dann Plattfuß in Hongkong, Plattfuß in Afrika und Plattfuß am Nil.
Ich glaube, das war der letzte, Plattfuß am Nil, ne?
Genau.
Dann mit dem Professor und dem Ölkäfer da, oder?
Ja, ich möchte an der Stelle vielleicht ganz kurz noch sagen, also weil Masud gerade angesprochen hat, es gab Komplettfassungen. Wir lassen das weitestgehend außen vor, auch wenn wir es mal zwischenzeitlich kurz erwähnen. Wir konzentrieren uns tatsächlich auf die Marketing-, Piccolo- und Ufa-Fassungen, die es da gab, weil sonst könnten wir da eine ganze Serie draus machen. Und ich gebe zu, ich für meinen Teil habe von den Komplettfassungen wenig bis überhaupt keine Ahnung. Von daher sind es so die Schnittfassungen, auf die wir uns hier konzentrieren. Wobei Boto ist ja der kleine Junge, der taucht ja tatsächlich dann auch in weiteren Filmen nochmal auf. Tatsächlich.
Ja, richtig.
Er ist also dann noch wieder mit dabei. Dann haben wir hier zwei Missionare.
Ja.
Müssen wir drüber sprechen, weil einer, wie ich finde, der Besten. Die Meinungen gehen auseinander, aber ich finde die beiden Missionare absolut klasse. Mhm. Ich mag die Handlung, ich mag die Art, wie sie beide spielen.
Mhm.
Spencer und Hill. Wie stehst du zu dem Film?
Also ich finde den auch sehr gut geschnitten auch. Und ich nehme mal an, das war auch, glaube ich, einer der meistverkauftesten Dreiteiler von Marketing, will ich mal so sagen. Mhm. Weil der auch sehr oft zu bekommen ist, auch im Internet, bei eBay und sonstigen Plattformen.
Ja.
Und ich glaube, zu dem Dreiteiler gab es auch irgendwie eine einteilige Version, die, glaube ich, 150 Meter lang war.
Mhm.
Die sich dann auch meistens so auf die Schlägereien konzentriert hat.
Na klar, das ist ja das, was man sehen wollte im Endeffekt.
Das ist der Hauptpunkt an der ganzen Geschichte. Na,
im Grunde war es ja immer die gleiche Geschichte. Ich meine, ob es jetzt Spencer alleine war oder ob sie beide das zusammen waren. Es gab irgendwo was zu regeln und dann wurde ordentlich draufgehauen und am Ende war alles gut. Das waren immer so die Schemen. Ne?
Und die tolle Synchro von Rainer Brandt.
Legendär, absolut.
Sonst wären die Filme teilweise, glaube ich, nicht so erfolgreich geworden durch die deutsche Synchro, wenn die Synchro nicht wäre. Weil teilweise ja im Off oder was, wenn die Schauspieler halt nur mit dem Rücken zu sehen sind, dann hast du ja immer noch ein paar Sprüche gehört, die halt wahrscheinlich im Original überhaupt gar nicht gesagt haben.
Haben sie nicht. Nein, haben sie nicht. Also tatsächlich, das sind meistens dann noch Sachen gewesen, die Rainer Brandt draufgesetzt hat. Es geht die Legende, also ich habe mal ein Interview gehört mit Rainer Brandt, wo er tatsächlich erzählt hat, dass es, wenn die vor Ort gedreht haben, und irgendwelche Szenen nicht gut gelaufen sind oder man sich der Schauspieler im falschen Moment weggedreht hat oder wie auch immer, dass Bud Spencer tatsächlich gesagt haben soll, ist nicht schlimm, der Rainer klärt das dann schon.
Ja.
Also da war also die Kommunikation zwischen Synchronstudio und Filmproduktion relativ eng.
Okay.
Man wusste also, was da so auf die zukommt.
Ja klar, das ist so wie bei Die Zwei gewesen halt.
Ja. Ja, wobei die zwei als
das wäre Hammer gewesen, wenn die auf Super 8 rauskommen.
Ja, die hätte ich sogar gekauft und zwar alle, wenn es sie gegeben hätte. Von daher wusstest du, dass es ist ja so, dass es sollte eine zweite Staffel die zwei gedreht werden, die nie zustande kam und Tony Curtis hat gesagt, dass Rainer Brandt die Drehbücher hätte schreiben sollen.
Hab ich auch gehört.
Also weil das da tatsächlich aber hat halt leider nicht funktioniert.
Weil Roger Moore halt zu James Bond gerufen worden ist. Deswegen kam da keine zweite Staffel zustande.
Na gut, okay. Kann ich mitleben, weil Roger Moore tatsächlich ja dann immer noch der...
Genau. Und ich gucke mir ja die zwei immer manchmal halt drauf und runter nochmal alle Folgen an, halt, weil die halt immer noch jedes Mal aufs Neue... Genial sind sie.
Es gibt sie, ich habe sie, glaube ich, war das bei
Amazon
irgendwie, Prime, ja, ne? Kann man sie im Moment streamen, das meine ich doch.
Schön in HD auch noch.
Das kommt noch mit dazu, ja. Es gab nur wenige Folgen, halt nur diese eine Staffel, aber dafür macht das umso mehr Spaß. Ich glaube
22 oder 24 Folgen.
Ja, das ist so um den Dreh. Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel, kam auch beim Marketing raus. Jetzt, ich weiß nicht, wie du zu dem Film stehst. Ich persönlich finde, das ist nicht nur einer der schlechtesten Filme auf Super 8 von Bud Spencer, sondern es ist generell einer der schlechtesten Filme. Ja. Ich bin überhaupt kein Fan von dem Film.
Ich auch nicht. Also ich habe den auch noch nie, glaube ich, auf Super 8 komplett gesehen.
Oh, das können wir gerne machen. Ich habe ihn hier stehen.
Ich glaube, bei dem Film hätte ein Einteiler gereicht.
Ja, eine 66-Meter-Fassung
wäre das
gewesen. Nein, also ich habe ihn tatsächlich der Vollständigkeit halber bei mir im Regal stehen, aber er ist, gut, egal. Lassen wir das mal außen vor. Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel, hat vielleicht auch für den einen oder anderen so seine Daseinsberechtigung. Ich persönlich fahre da nicht so wirklich drauf ab.
Gab es ja noch diesen Bud Spencer mit dem Außer... mit dem außerirdischen Jungen da.
Ja, das war die letzte Marketingveröffentlichung. Das war der Große mit seinem außerirdischen Kleinen.
Auch sehr hochpreisig angeboten wird.
Ja.
Viel zu hochpreisig.
Also das ist auch der einzige, glaube ich, aus der Spencer Hill-Reihe, den ich nicht habe.
Ich auch nicht.
Weil ich bin tatsächlich überhaupt nicht bereit, da dermaßen viel Geld für auszugeben. Der wird ja, also ich sag mal grundsätzlich unter 600-700 Euro wird er nie angeboten.
Das ist ja noch günstig. Ich habe den mal gesehen, der wurde ja für 2.500 Euro.
Ja, da wollte ich gerade drauf hin. Und das ist nämlich das Nächste dann. Also es geht nämlich hoch, ich sag mal so Ende offen, geht bis in die Tausende. Also, aber das bin ich tatsächlich nicht bereit für einen Super 8-Film zu zahlen. Ich möchte ganz kurz eben schnell auf die Winnetou-Filme eingehen, die ja nur kein Terence Hill-Film oder so sind. Aber wo Terence Hill ja auch mitgespielt hat, bevor er dann überhaupt Terence Hill wurde, weil da heißt er ja noch Mario Girotti.
Das ist auch sein richtiger Name gewesen.
Das ist sein richtiger Name gewesen und damit die doofen Käufer das auch mitkriegen, steht auch auf den Covern jeweils drauf, Mario Girotti alias Terence Hill.
Genau.
Ja, ja, das darf man ja auf gar keinen Fall verpassen und so weiter. Also da spielte Terence Hill auch mit. Dann haben wir... Mein Name ist Nobody und im Zuge dessen auch Nobody ist der Größte. Mhm. Das waren die beiden Nobody-Filme von Marketing, die es gab. Den ersten Nobody gab es mit einmal 120 und einmal 90 Meter. Genau. Warum? Weißt du das? Warum das so ein komisches Format ist?
Ich könnte mir höchstens vorstellen, aus irgendwelchen rechtlichen Dingen vielleicht. Hm. Genau wie hier mit dem Krieg der Sterne, Zweiteiler. Da war ja auch ein Teil, ne? 110 Meter und ein Tag, glaube ich, sogar nur 60 Meter alt gewesen. Mhm. Lizenzrechtliche Gründe vielleicht, keine Ahnung. Aber der Film ist sowieso, ich finde den schrecklich geschnitten.
Ich kenne die Fassung tatsächlich nicht, den Mein Name ist Nobody. Ich habe ihn bisher noch nicht gekauft, weil wenn es ihn mal gibt, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich vielleicht mal eine farblich halbwegs gute Fassung finde.
Schwer. Aber
wahrscheinlich werde ich ich werde ihn irgendwann rot kaufen müssen.
Oder schwarz-weiß.
Ja, obwohl das ist gar keine so schlechte Option.
Ja, ja.
Aber das habe ich schon öfter gehört tatsächlich, dass viele sagen, nee, das ist nicht so doll. Also der Schnitt ist nicht gut.
Nicht sehr gut gelungen, sage ich mal so.
Okay.
Da sind zwar die großen Sachen halt drin mit den Ohrfeigen und so weiter, die ganzen Szenen halt so und halt das Finale am Ende halt mit Henry Fonda. Wie gesagt, Henry Fonda ist auch ein bisschen zu wenig halt auch da zu sehen halt in dem Film, weil er eigentlich für mich eigentlich auch eine Legende ist in Western.
Und er gehört da definitiv rein, weil im Grunde genommen ist er die zweite oder erste Hauptrolle. Aber ich meine, um ihn geht es, um Jack Beauregard.
Genau, da spielt er halt mal den Guten und nicht wie bei Spielmäßig vom Tod den Bösen.
Ja, das ist richtig. Ne? Das ist quasi einen alternden Westernhelden, ehemaligen, ne? Der dann halt wieder von Nobody so quasi reaktiviert werden soll. Genau. Ne? Obwohl er sich ja längere Zeit dagegen sträubt und dann soll er dann gegen die Horde antreten. Ja, ist ein toller Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dabei sei erwähnt, kommen wir gleich zu Nobody ist der Größte. Das ist ein Nobody-Film, der kein Nobody-Film ist. Der heißt nur so.
Der wurde halt von den deutschen Verleihen halt so umgeswitcht, weil er halt der erste Teil irgendwie so erfolgreich war im Kino. Mhm. Da haben sie gedacht, nehmen wir mal halt einen Film, wo Terence Hill halt mitspielt und auch ungefähr so aussieht wie bei Nobody, im ersten Teil, und machen daraus Nobody 2.
Genau. Ne? Genau. Der Name Nobody ist ja dann noch öfter vermarktet worden. Zuletzt um die Jahre 2008 oder 2009, da gab es ja dann mit Terence Hill noch diese Doc West-Filme. Ich weiß nicht,
ob ja, du... richtig, genau.
Und die haben nämlich auch im Untertitel Nobody kehrt zurück. Mhm. Und der zweite Film heißt Nobody schlägt zurück. Also da ist dann auch nochmal, komm, wir hauen das nochmal raus.
Ja, ja.
Hat nichts mit Nobody zu tun, mit dem ersten, aber da wird's ganz gerne mal vermarktet. Wobei ich Nobody ist der Größte jetzt auch gar nicht so schlecht als Film finde. Er ist ein bisschen albern, aber eigentlich ist er nicht schlecht und auch der Schnitt ist ganz anständig.
Genau. Und Klaus Kinski kriegt auf die Mütze.
Man kann über Kinski sagen, was man will, aber ich mag zum Beispiel den Kinski-Part an der Stelle, weil wenn man weiß, wer Kinski war und wie Kinski war, und der dann diese Rolle spielt und sich im Grunde genommen selber aufs Korn nimmt, also das hat schon was.
Man muss ihn halt wissen, wie man ihn nimmt als Regisseur.
Ja.
Genau wie Werner Herzog das immer früher gemacht hat. Hat immer halt, wenn er seine Wutanfälle hat, hat er ihn in Ruhe gelassen.
Ja.
Und hat sich am besten in die Ecke gestellt. und den erstmal ein bisschen toben lassen,
ja,
dass sie halt die Angestellten das alles abbekommen. Apropos, er hat ja noch bei Nobody ist der Größte, hat ja auch noch der Raimund Hamisch noch mitgespielt.
Der richtig,
ja bei also da ist er Mücke, ne?
Da ja, ist er wieder. Da ist er wieder. Und auch bei dem Großen mit seinem außerirdischen Kleinen.
Stimmt.
Da war er auch.
Da hat er ja auch den, ich glaube, irgendeinen von der Armee gespielt, glaube ich.
Ja. Ne? So, jetzt bin ich ja mal so durch den Katalog durch. Haben wir einen vergessen von Marketing oder sind wir vollständig? Ah, das werden uns die Hörer werden uns mit Sicherheit wieder in die Kommentare schreiben, wenn wir irgendwas vergessen haben oder nicht. Da fällt mir ein, ich habe das schon mal erwähnt, glaube ich. Es gab
halt so eine, kein Bud Spencer Terence Hill, sondern es gab so eine Art Möchtegern Bud Spencer Terence Hill von Marketing. Irgendwas mit den Engeln. Auch die Engel.
Es gab
Paul Smith.
Ja, ja, nee, du verwechselst das. Es gab zum einen auch die Engel essen Bohnen von der Ufa und dann gab es den Film auch die Engel mögen's heiß.
Richtig.
Und das ist weder Terence Hill noch Bud Spencer. Da spielt zwar Giuliano Gemma mit, der ja in auch die Engel essen Bohnen mit dabei war.
Ja.
Aber den Part von Bud Spencer hat
Paul Smith.
Nein, das war nicht Paul Smith. Ich müsste jetzt gleich tatsächlich nachgucken. Den hat jemand anders übernommen und deswegen fällt er im Prinzip aus der Ecke raus. Was ich aber eben sagen wollte, wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das nämlich tun unter podcast@flimmerkino.tv. Da dürft ihr uns gerne Kritiken, Anregungen oder Sachen schreiben, die wir vergessen haben. Sowas soll ja vorkommen. Ich sage ja immer, wir nehmen oder wir legen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Von daher... Aber das macht ja nichts. Das ist ja hier ein Unterhaltungspodcast und kein wissenschaftlich fundierter. Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Kommen wir mal zu den Ufa-Sachen. Da gab es ja einige frühe Filme und einige spätere Filme, auch da mit Spencer und Hill. Und da fällt mir zum Beispiel ein, tatsächlich ein Bud Spencer-Film, Sie verkaufen den Tod. Der hieß, glaube ich, dann später mal, hieß er nicht auch Der Dicke und das Warzenschwein oder irgendwie sowas
könnte,
in der Art.
Glaube ich, sein.
Den gab es in der Comedy-Fassung,
ja,
aber in dem Fall die Super-8-Fassung war keine Comedy-Fassung.
Da wurden ja viele Filme umgeswitcht, teilweise von der düsteren Inhalt in den komödiantische Bereich,
durch die
Synchro.
Das gilt auch für den Vorläufer von Hügel der blutigen Stiefel, den gibt es auch in zwei Fassungen, definitiv. Aber hier im Programm stehen zunächst mal Freibeuter der Meere.
Ah, der, genau. Flucht der Karibik mit Bud Spencer.
Wobei in dem Film sowohl in der Schnittfassung als auch in der Komplettfassung Spencer eigentlich eher so eine Nebenrolle hat. Und ganz, ganz selten, das ist eigentlich, soweit ich weiß, sonst nie wieder vorgekommen, die Rolle von Bud Spencer, er stirbt am Ende.
Oh.
Ja.
Ich hatte den Dreiteiler mal, ich habe den aber irgendwie, glaube ich, gar nicht komplett geguckt irgendwie, weil ich fand den nicht so berauschend, diese Fassung.
Ja, er ist generell gestorben. Kein Highlight. Ist jetzt kein mega Bud Spencer Terence Hill Film. Ich glaube auch eher, der lief so ein bisschen unter ferner Liefen. Aber er musste halt vermarktet werden.
Ja,
alles, was Spencer und Hill rausgehauen haben, musste halt irgendwie raus. Und dann komme ich, weil ich es gerade schon erwähnt habe, zu Hügel der blutigen Stiefel, was ja auch ein Zweiteiler war. Und eigentlich der zweite Teil von einer Trilogie. Die eben gestartet sind mit dem, ich komme doch jetzt nicht drauf, wie hieß er denn am der erste Film. Ich google das gleich mal durch.
Ach, aber ist egal. Gab es die auf Super 8, oder?
Nein, es gab von dieser sogenannten, ich nenne sie mal Trilogie, gab es tatsächlich nur den Hügel der blutigen Stiefel. aber in einer durchaus schönen Schnittfassung.
Okay.
Und ich habe das Glück, ich habe beide Teile in Agfa. Meistens ist es immer nur der erste Teil und der zweite ist rot. Ich hatte Glück.
War das so im Stil wie für eine Handvoll Dollar oder so in dem Bereich?
Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung. Es ist also durchaus mehr Italo-Western und es ist deutlich mehr Ernsthaftigkeit im Film. Also die sind ja auch noch ein bisschen brutaler dann in der Richtung. Auch der Hügel der blutigen Stiefel kommt jetzt in dem Zweiteiler nicht so richtig gut durch, aber der ist schon heftig und gar nicht humorvoll. Es gibt ein, zwei lustigere Sprüche, aber die lässt Clint Eastwood in seinen Filmen auch
machen.
Also das sind keine Komödien tatsächlich.
Definitiv nicht.
Auch die Engel essen Bohnen.
Das war der Vierteiler, ne?
Das ist ein Vierteiler. Da hast du vorhin noch gesagt, viele sagen, es wäre die Komplettfassung, aber...
Ja. Ist halt nur eine Schnittfassung.
Genau.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Es ist am Ende, wenn es auch 4x150 Meter sind, wir kommen auf 600 Meter, aber der Film insgesamt ist noch länger. Aber ein schöner Film an und für sich. mit Giuliano Gemma und Bud Spencer. Sie spielen hier Gangster, die unter anderem Schulden eintreiben sollen. Hast du den Vierteiler?
Ich hatte den, glaube ich, mal gehabt, aber jetzt schon lange Zeit nicht mehr. Aber ich finde auch so, Giuliano Gemma war für mich auch immer halt ein witziger, cooler Schauspieler, der auch tendenziell sehr gut auch in dem Sinne ersetzt halt so in manchen Filmen halt, so, weil er auch diese Komik hat und hat auch diese Interaktion mit Bud Spencer, die passt sehr gut.
Ja,
und
stimmt.
Er ist ein toller, also ich glaube, lebt er denn überhaupt noch?
Nein, leider nicht. Giuliano Gemma hat, glaube ich, hat er nicht einen Autounfall gehabt und also er lebt nicht
mehr. Oh, schade.
Ja, aber du hast recht. Das also, er hat den guten Gegenpart gegeben und ich muss sagen, Giuliano Gemma war durchaus nicht nur auf Komödie fixiert. Er konnte auch ernsthafte Rollen spielen.
Ja, ich glaube, bei Mafia-Filmen, glaube ich, auch.
Ist bei diversen Mafia-Filmen aufgetaucht. Auf Super 8 gab es unter anderem mit ihm.
Und auch diese Komödie Stetzen, drei Halunken erster Klasse. Auch genial.
Okay.
Auch einer.
Ja. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ich wollte eigentlich auf die große Offensive raus. Da spielt er zum Beispiel, das ist ja ein Kriegsfilm, da spielt er eine sehr ernste Rolle. Oder im Blutiges Blei, das ist ja auch so ein Italo-Western, da spielt er auch eher die ernste Rolle. Also er konnte beides. Er konnte wirklich beides.
Aber das meinst du jetzt bei die große Offensive? Meinst du, da spielt er mit?
Ja.
Okay.
Ja, definitiv. Habe ich nämlich vor kurzem noch gesehen, kann ich dir kurz am Rande erzählen, weil ich habe nämlich den Dreiteiler da stehen und ich hatte immer Teil 1 Aqua, Teil 2 Rötlich, Teil 3 Aqua.
Okay.
Und ich habe dann vor kurzem für sage und schreibe 8 € einfach mal ins Blaue geschossen, als der zweite Teil aufgetaucht ist.
Und?
Habe ich gesagt, für 8 € nehme ich den. Ja, was soll ich sagen? Tolle Farben.
Perfekt. Gutes Timing.
Eigentlich einfach mal Glück gehabt. Das aber nur so am Rande. Ja, wie gesagt, auch die Engel essen Bohnen. Und dann gab es dann auch die Engel mögen's heiß, was dann halt nur noch mit Giuliano Gemma zum Beispiel gelaufen ist, was ich hier so erzähle. Ja, lass mich nachdenken. Mir fällt noch ein Charleston.
Ja,
ein Charleston. Bud Spencer Film. Ist nicht ganz so stark. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Es, glaube ich, spielt, glaube ich, auch in der Zeit, so im Zeitraum ungefähr so wie bei auch die Engel essen Bohnen.
Ja, also kommt
in diesem 60er Jahre.
Kommt ungefähr hin, so vom Zeitrahmen her. Ist auch weniger Krimi, ist so eine, also heute würde man, glaube ich, sagen, ein Heist-Film.
Ja.
Also man versucht zu betrügen und alles so, ne, alles Mögliche da.
In das die, ist wahr.
Es ist auch keine Megakomödie. Aber es ist auch nur ein halb guter Film. Und es ist einer der wenigen Filme, wo es, glaube ich, nur tatsächlich am Ende mal eine ordentliche Prügelei gibt. Aber den Rest der Zeit passiert da relativ wenig. Also viel Handlung, viel Dialog, wenig Bud Spencer, auch wenn er mit von der Partie ist. Hier zum Beispiel, ohne dass sie das sagen, das war zum Beispiel ein Film, 4 Fäuste schlagen wieder zu.
Genau, und da dachten auch viele, das sei Bud Spencer und Terence Hill, aber es sind halt nur...
Ja, Paul Smith und Toby habe ich vergessen.
Genau.
Nein, Michael Coby, so hieß
Michael
er.
Michael Coby.
Genau. Ja, wobei der heute noch auf eBay immer wieder mal auftaucht als Bud Spencer und Terence Hill Film.
Ja.
Weil viele das gar nicht mitkriegen.
Ich hatte den sogar mal, ich hatte irgendwie günstig geschossen, glaube ich, für glaub 20 oder 25 Euro, glaube ich, mit Versand. Und auch einigermaßen guten Farben. Also ich sag mal, er ist witzig, man kann sich angucken. Haben auch teilweise, ich glaube, die gleichen Synchronstimmen wie die Originaldarsteller von Spencer Tarantino.
Und wenn man sich die Cover anguckt, also die UFA hat da schon auch so in die Richtung geschossen, dass man sagen kann, okay, die haben da schon das schon so ein bisschen forciert. Man könnte schon denken, ach, das sind ja Spencer und Hill.
Ja.
Das gilt dann auch für die Zeichnung auf der Rückseite. Das sieht aus wie Original Spencer Hill. Also sorry, das wollten fake. Die so haben.
Ein bisschen fake.
Dann haben wir Halleluja, Amigo mit Jack Palance und Bud Spencer, den es auch, weiß ich, zufällig in einer Synchro gab, die sowohl die ernsthafte als auch die Comedy-Fassung hat. Ich kann dir nicht genau sagen, welche Fassung Halleluja, Amigo ist, was die Synchro angeht.
Gute Frage.
Weil der ist auch, ja, die Sprüche sind dann so mitunter derbe. Aber ja.
Aber ich glaube, den habe ich selber auch noch nie gesehen.
Ich habe den
muss ich jetzt zugeben.
Ich habe den als Schwarz-Weiß-Fassung. Ich wollte den immer haben, weil ich kenne oder ich dachte zumindest, ich kenne den Originalfilm. Ich habe den mal gesehen, ist schon länger her. Und wollte dann den Zweiteiler haben. Er haut mich nicht vom Hocker. Okay. Also allein so vom Schnitt her, muss ich sagen.
Hieß der auch im Original Halleluja Amigo? Also.
Ja, eine Fassung hieß Halleluja Amigo und die andere Fassung hieß nämlich anders. Die ist nämlich dann umgeswitcht worden.
Okay.
Ich weiß es aber gerade nicht. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Also von daher, den gab es.
Und Jack Palance ist eigentlich auch ein guter Gegenpart gewesen, weil den habe ich auch immer früher mal gerne gesehen.
Aber er spielt da auch eher so ein Möchtegern-Bösewicht. Okay. Also das ist eher so ins Lächerliche gezogen. Genau wie in Lasst uns töten, Companeros. Da spielt er ja einen ähnlichen Part.
Ja, richtig, genau.
Den du nicht wirklich ernst nehmen kannst. Und das ist hier in dem Fall genauso.
Also, aber der Film war auch genial. Lasst uns töten, Companeros.
Der ist super. Der ist wirklich
Franco super. Nero. Und spielt da nicht auch Giuliano Gemma mit?
Ja.
Ja, ne? Ja.
Nein.
Nee, doch.
Nein. Wir verwechseln das beide mit Thomas Millian.
Thomas Millian.
Der spielt auch in Stetson mit. Also da sind sie dann zusammen.
Der spielt diesen Samurai.
Ja, in Stetson. Okay. Lassen wir mal so stehen.
Thomas Millian ist schon auch.
Ja, er ist, ich bin, ja.
Da gab es ja auch, glaube ich, so eine Krimi-Reihe früher mal, irgendwie Tony Spaghetti oder irgendwie Tony Maghetti oder irgendwie so.
Ja, jetzt wo du sagst, stimmt.
Ungefähr wie bei Plattfuß. Plattfuß hieß der, glaube ich, irgendwie auch mit irgendwas mit Spaghetti, Raghetti oder irgendwas.
Ja, das kann gut sein. Da klingelt irgendwas bei mir, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, das stimmt. Dann muss ich noch mal gerade über meine Filmsammlung hier fliegen und natürlich dürfen wir nicht vergessen, zwei außer Rand und Band.
Ja,
richtig. Mein absoluter Spencer Hill Favorit, also das ist definitiv einer, also mein Lieblingsfilm von den beiden, so sowohl in der Original als auch in der Schnittfassung.
War das der mit den Polizisten?
Genau.
Okay.
Sie wollen eigentlich einen Supermarkt ausrauben und landen
dann in der Polizeischule
und melden sich dann da zum Dienst an.
Das war, glaube ich, ein Dreiteiler, glaube ich.
Ja, ist ein Dreiteiler. Und die meisten Kopien, ich habe noch keine richtig rote gesehen, die meisten Kopien haben tatsächlich noch sehr schöne Farben. Mhm. Ist ein toller Film, muss ich sagen, und ist auch eine super Schnittfassung. Die ist wirklich gelungen. Da kann man nicht meckern. Und direkt darauf folgend, glaube ich, sogar mit fortlaufender Bestellnummer hatten wir dann Zwei sind nicht zu bremsen.
Ja, richtig, genau. Das war, glaube ich, mit dem Casino?
Ja.
Ja, ja.
Mit dem schwimmenden Casino, sozusagen.
Genau.
Ja, so, wo Terence Hill versucht, Bud Spencer immer wieder quasi zu rekrutieren und ihn dazu zu bewegen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist genau diese Fassung. Er ist auch nicht schlecht. Er ist nicht ganz so hoch angesehen bei mir wie Zwei außer Rand und Band, aber das ist halt, ich habe ja eh einen etwas merkwürdigen Geschmack, was die beiden.
Jeder Film ist Geschmackssache. Einer findet halt den als besseren und jeder halt.
Ich finde zum Beispiel auch, hat jetzt mit Super 8 nichts zu tun, ich fand auch die Troublemaker super, obwohl er natürlich qualitativ und von der Handlung her nicht mehr so gut ist wie die alten Spencer Hill Filme, aber ich fand es total klasse, dass sie es nach 10 Jahren nochmal gemacht haben und gesagt haben, wir spielen nochmal zusammen. Fand ich schon groß, fand ich ganz groß.
Weil ich halt traurig fand, ist ja, dass sie halt nicht auf Super 8 herausgebracht haben, die linke und die rechte Hand.
Eine Schande.
Ja.
Eine Schande, dass die rechte und die linke Hand des Teufels und auch Vier Fäuste für ein Halleluja hätten definitiv
auf alle Fälle
auf Super 8 gehört. Warum es dazu nicht gekommen ist, kann ich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht waren das auch irgendwie so
rechtliche Gründe
und ich habe keine Ahnung. Aber es ist uns leider nicht vergönnt gewesen und von daher mussten wir mit dem leben, was sie uns gegeben haben.
Es gab, glaube ich, mal vor kurzem mal so eine Angebot, so eine Komplettfassung, italienisch, mit deutsch nachsynchronisierter Fassung. Aber der war schon ziemlich rot gewesen. Also
du meinst den Vier Fäuste für ein Halleluja? Ja.
Glaub, das war das, glaube ich.
Ja. Stimmt, habe ich auch gesehen, habe ich mitverfolgt.
Ich glaube, der wollte, glaube ich, irgendwie auch nur um die 100 Euro für haben, glaube ich.
Ja, ich bin ehrlich, für einen knallroten Film, wo nichts mehr zu retten ist, würde ich auch definitiv in der Komplettfassung nicht mehr bezahlen. Also da bin ich dann auch so, dass ich sage, nö, so wahnsinnig viel möchte ich da nicht für ausgeben.
Nee, wenn das nicht, sagen wir jetzt, ein ein super Film, wenn das jetzt, ich sag mal, wenn das jetzt bei, in deinem Fall, glaube ich, hättest du wahrscheinlich zugestanden, wenn es Rosemary's Baby gewesen wäre. Den suchst du ja auch schon.
Verdammt, er hat mich. Jetzt erzähl bloß niemandem, dass ich da viel Geld für zahlen würde. Du glaubst ja nicht, dass ich je wieder günstig an den Film rankomme, wenn einer spitz kriegt, wie sehr ich den haben will. Toll. Ja, das stimmt. Den würde ich wahnsinnig gerne haben. Obwohl ich weiß, dass der Schnitt nicht so toll ist, obwohl die Farben mit Sicherheit nicht mehr wirklich gut sein werden, aber alleine, aber den nehme ich tatsächlich auch nur mit Originalcovern und mit weitestgehend unbeschädigten Originalcovern. Also sonst will ich den gar nicht haben.
Ich glaube, das gab auch mal bei eBay ein Angebot, hat jemand den Dreiteiler angeboten.
Ja.
Aber leider in Espanol-Sprache.
Ja.
Mit irgendwie mit einer CD oder was, deutscher Sprache dabei und so weiter. Kannst du irgendwie wahrscheinlich selber vertonen.
Das könnte man zur Not ja noch machen. Wobei ich, da bin ich so pingelig. Ich möchte nicht die Marketing International Cover haben, ich möchte die deutschen Cover haben. Tatsächlich. Also ansonsten die Fassung wäre mir noch relativ egal, die kann man nachvertonen lassen.
Genau, der hatte, glaube ich, die deutsche Aufnahme von dem Dreiteiler hatte
der. Ja, ist doch gut. Das
dann geht das eigentlich.
Netter Service eigentlich. Ja.
Mhm. Das könntest du natürlich dann halt, glaube ich, 1:1 dann halt überspielen, nehme ich mal an, ne?
Wenn es. Definitiv, ja. Wenn man weiß, wie sowas geht. Ich habe noch nie einen Film vertont.
Ich auch noch nicht. Obwohl, ich habe es einmal versucht, aber es ist natürlich in die Hose gegangen.
Naja, gut, das wird wahrscheinlich allen so gegangen, wenn die irgendwann mal angefangen haben, dass das in die Hose gegangen ist. Ich sage immer gerne, ich habe es in einem der letzten Podcasts mit Thorsten schon gesagt, ich habe auch noch nie einen Einteiler in einen Dreiteiler geschnitten, bevor ich das mit dem Exorzist versucht habe. Man geht ja eigentlich hin und sagt, okay, ich versuche das mal mit irgendeinem Film, der nicht so wichtig ist. Aber nein, der Löder geht hin und sagt so, weißt du, ich habe gerade für 180 Euro der Exorzist gekauft.
Oh ja.
Und den schneide ich jetzt mal auseinander. Mal gucken, was da so bei rumkommt. Das war ein Monatsprojekt, aber es hat es am Ende hat es funktioniert.
Das ist die Hauptsache.
Aber der Weg dahin, den möchtest du nicht wissen. Das ist extrem ätzend
gewesen. Du musst ja komplett, ich sag mal, manche Filme musst du ja komplett sezieren und die sozusagen in der Reihenfolge so zusammensetzen, wie die Reihenfolge im Original ist und dann halt zusammenkleben halt.
Ja.
Ist halt echt eine Schnipselarbeit, sage ich mal so.
Das stimmt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich bei den Szenen mit dem Exorzismus alles so in der richtigen Reihenfolge habe. Also für mich ist alles schlüssig, aber es kann sein, dass ich zwei Szenen vertauscht habe. Da rede ich aber nicht drüber. Da tue ich so, als wäre alles bestens in Ordnung.
Könnt ihr mal demnächst mit dem Thorsten zusammen mal irgendwie so einen Film nehmen, der keinen Ton hat, packen wir eine Tonspur drauf und synchronisieren ihn selber, wir drei dann.
Oh ja, das ist eine schöne Idee.
Irgendein Zeichentrickfilm am besten noch. Da wird sich der Thorsten freuen, das ist ja so sein Ding dann, die Zeichentricksachen. Irgendwelche Stummfilme, 33 Meter Stummfilm von Biene Maya vielleicht mal, so mit einer anderen Synchro von uns dreien halt so.
Oh ja, Thorsten spricht den Willi. Mal gucken, ich bin Flip und du bist Maya.
Genau,
ja.
Ich bin der Willi.
Ach, du bist der Willi.
Ich bin der Willi.
Ach so, verstehe, okay, dann muss Thorsten.
Dann bist du die Maya spielen.
Dann bin ich die Maya und Thorsten ist der.
Oder deine Frau spielt die Maya.
Ich glaube nicht, dass die für sowas zu haben ist. Ja, es ist schon herrlich. Lass uns noch kurz abschließend, bevor wir dann komplett abschweifen, über Piccolo-Film sprechen. Ja. Die haben ja auch Filme rausgebracht. Allerdings nur meines Wissens nach mit Terence Hill. Bud Spencer hat es da keinen gegeben. Ja,
das ist wahr.
Da hatten wir zum einen, mir ist eingefallen, zum einen Mr. Billion, den Einteiler. Der Dreiteiler, der Supercop. Und damit war ich schon wieder am Ende, aber da habe ich ja Gott sei Dank dich, der gesagt hat, da fehlt noch einer, nämlich
Django.
Genau.
Django, sein Hass ist tödlich.
Genau.
Da gab's und Django und die Bande der Gehängten.
Genau, da gab es nämlich diese beiden Teile, die ja eigentlich ein und der gleiche Film waren, aber irgendwie nicht so richtig zusammenpassen.
Und dann gab es ja noch diese Top-Piccolo-Fassung.
Stimmt,
70 Meter.
Stimmt, die gab es auch noch.
Auch noch dazu.
Ja.
Aber ich glaube, da konnte ich irgendwie nichts mehr rein, irgendwie nutzen zum Reinsteigen in den Zweiteiler. Den Zweiteiler musste du auch, glaube ich, komplett sezieren, weil da irgendwie komplett, glaube ich, jeder Teil abgeschossen war.
Genau, es waren zwei, im Grunde genommen zwei Einteiler, die jeweils eine andere, das ist, glaube ich, ähnlich wie bei die Burg des
Grauens und der Schlange
Das Pendel. Genau. So sieht's aus. Mr. Billion war ein Einteiler, ich kenne die Fassung nicht, kennst du die?
Ich habe den, glaube ich, vor Jahren mal im Fernsehen gesehen oder bei Sky oder was halt so. Ist halt so eine Art, ich sag mal so, Verfolgungsjagd, wo Terence Hill irgendwie so ein, erbt irgendwie so eine Million, muss aber irgendwie da, was war das denn mal? wird dann irgendwie gejagt von den irgendwelchen anderen, die halt da auch das Erbe haben wollen. Mhm. Also ganz genau, die Handlung habe ich jetzt auch nicht im Kopf von dem Film. Aber ich glaube, da hätte man vielleicht auch lieber einen schönen Zweiteil draus machen können.
Ja.
Okay. Wegen der Verfolgungsjagden halt so ein bisschen so im Stil wie damals mit Belmondo, wo der auch dann teilweise durch die halbe Welt gejagt wird.
Ja, ja.
Ne? Und das ist da auch so in dem Fall gewesen. Oder hier von Marketing gab es auch so einen Zweiteiler, komplett verrückte Welt, wo der halt auch da nach so einem Schatz halt suchen, wo dann komplett so die ganzen böse Jungs halt so hinter den Schatz herjagen.
Ja.
Und so ungefähr war es da, glaube ich, in dem Fall auch gewesen mit Terence Hill.
Okay.
Und ich glaube, sonst hatte Terence Hill, glaube ich, Piccolo-mäßig.
Nee, den Supercop noch, der ja heute wahnsinnig gefragt ist, wenn es ihn denn mal ohne Essig gibt.
Und ohne sehr starken Rotstich.
Ja, ne? Aber ich glaube, da würden die Sammler eher hingehen und den Rotstich eher in Kauf nehmen. Aber
als halt, den Essiggeruch.
Als den Essiggeruch.
Ja.
Ja, das ist halt so für die, die diesen Podcast gerade hören und überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir reden. Wenn ein Film das sogenannte Essigsyndrom hat, also stark nach Essig riecht, ist er im Grunde genommen hinüber. Das heißt, der Film hat angefangen, sich zu zersetzen. Er ist so gut wie kaputt. Und er stinkt extrem. Also so, das ist leider ein schleichender, aber fortschreitender Prozess, der sich auch nicht wirklich aufhalten lässt. Da gibt es keine wirklich verlässlichen Sachen. Man kann es versuchen, ein bisschen zu bremsen, aber es geht nie wieder weg. Es hat der Film Essig, kannst du ihn auch.
Hast du nicht mal irgendwas erzählt, dass irgendeiner in Italien da so ein spezielles Bad für solche Filme macht halt so?
Ja, ja, ja. Also das gibt da wohl Versuche in der Richtung was zu machen, aber da habe ich mittlerweile mir sagen lassen, das ist eher so, das bleibt wahrscheinlich bei dem Versuch. Es ist ein netter, also gut gemeint, aber es wird wohl nicht so richtig funktionieren.
Oder stoppt ihn ein bisschen für, ich sag mal so, den Verwesungsbereich.
Ja, also was zum Beispiel, der Mann, der den Rotstich entfernt in Italien, der sagt, dass er damit auch, dass auch funktioniert, dass er damit Essigsyndrom, dass das nicht stattfinden kann. Also wenn der Film schon Essig hat, keine Chance, aber wenn das Essigsyndrom noch nicht da ist, soll dieses Verfahren tatsächlich auch dafür sorgen, dass es auch so schnell nicht beginnt. Aber am Ende können wir alle immer nur, lass uns in 20, 30 Jahren nochmal drüber sprechen, ob das geholfen hat oder nicht. Wer hätte 1980 gedacht, dass die Filme irgendwann mal alle knatschrot werden?
Es gab doch früher auch diese, die auch in manchen Filmhüllen drin waren, diese kleinen silbernen Packs. Waren die dafür geeignet?
Ja, die sogenannten Filmfresh hießen die Dinger. Die musste man so aufpieksen und dann haben die den Film halt geschmeidig gehalten.
Okay.
Also sie haben wohl eher dafür gesorgt, dass er nicht austrocknet.
Mhm.
Ich glaube, das war aber trotzdem, hatte nicht damit viel damit zu tun, dass man damit Essig aufhalten konnte. Was viele Sammler sagen oder auch Experten, ich bin keiner, sagen, dass man mit Kampfer ganz gut dagegen wirken kann.
Okay.
Ob es tatsächlich auf lange Sicht auch da hilft oder kann ich dir, ich habe die Erfahrung nicht.
Mhm.
Ich habe die Erfahrung nicht. Auf der anderen Seite sagen viele Sammler auch, packt eure Filme bloß nicht in Plastikboxen, weil die sind Gift für den Film.
Mhm.
Packt die in Aluboxen.
Diese Blechdosen. Genau.
Jetzt haben Ufa und Piccolo alle ihre Filme in Plastikboxen rausgebracht. Also, verstehen Sie?
Ja.
So. Da habe ich dann schon so ein bisschen Bedenken, was ist denn nun richtig? Also von daher, aber das sind so Sachen. Und Essig, und wo wir einmal dabei sind, ich habe das auch an anderer Stelle schon erwähnt, soll angeblich tatsächlich ansteckend sein. Also vom einen auf dem anderen Film überspringen. Auch da gehen die Meinungen auseinander.
Angeblich.
Die einen sagen, das ist völliger Quatsch. Die anderen sagen, nein, das ist tatsächlich so. Also ich bin jetzt auch erstmal so, schlage mich mal so auf die Seite derer, die sagen, es ist wirklich so, weil ich einfach mehr Meinungen von Leuten, also schon öfter die Meinung gehört habe, es springt über als die andere Meinung.
Du musst ja theoretisch zwei Projektoren haben. Einen, wo du halt Essigfilme abspielst und einen für die normalen Filme, die keinen Essig haben.
Ja.
Damit das halt dann nicht überspringt.
Ja, so. Aber ich glaube, das hat eher mit der Lagerung zu tun. Also wenn die so eng beieinander sitzen, so die Filme. Man sagt, Essigfilme sollte man in einem getrennten Regal aufbewahren. Am besten weit weg. Keine Ahnung, andere Stadt.
Am besten so eine Kühlbox.
Kühlbox ist auch schön. Oder wie gesagt, wir ziehen um oder alles im Keller. Wobei im Keller ist feucht, da geht's auch
nicht. Oder halt komplett einschweißen, in Folie einschweißen. Das machen ja auch viele Sammler. die ja. halt ihren kompletten Film einschalten.
Ja.
Aber es werden auch manchmal Filme angeboten, komplett verschweißt, wo auch die Filmrolle verschweißt ist innen drin.
Mhm.
Aber das ist ja auch nicht gesagt, dass der Film kein Edge-Syndrom hat. Ne?
Korrekt. Ich hatte das bei einer Fassung vom Dschungelbuch. Perfekt, komplett eingeschweißt, so, also die Hülle war noch original verklebt, der Film war noch original, die Rolle war noch original eingeschweißt, die Farben waren ganz großartig, aber der Film hat gestunken, das war unfassbar. Der roch durch diese verschweißte Folie durch. Als ich den aufgemacht habe, war schon klar, okay.
Essigbombe.
Essigbombe, eine richtige Essigbombe. Und ich hatte mich dann tatsächlich damals auch beim Verkäufer beschwert. Also ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld dazu geschrieben, aber ich habe halt gesagt, es ist sehr schade, der Film hat das Essigsyndrom und ist leider überhaupt nicht zu gebrauchen.
Ja.
Bekam dann auch die Antwort, ja, kann ich ja nicht wissen, dass Sie sich den Film angucken wollen.
Genau.
Ne? Ach so, sage ich ja dann. Ist natürlich doof.
Ne? Ja, das ja ist nicht. Das Problem halt. Hätte man vielleicht sagen können vorher, kannst du mal kurz schnüffeln, ob der Film Essiggeruch hat.
Das war relativ am Anfang meiner Sammelgeschichten. Da habe ich das noch nicht. Heute mache ich das. Heute, obwohl du kriegst auch davon von Sammlern beziehungsweise Verkäufern ganz oft die sagen, ich riech da nix. Und dann kriegst du die Dinger und denkst, boah, Junge, was ist denn mit deinem Riechorgan nicht richtig?
Ja, manchmal dann halt dann irgendwie Kellergeruch oder ne, Lagerungsgeruch.
Gut, das ist kein Problem. Kellergeruch normal, kann ich mitleben. Das ist überhaupt keine Frage. Ich habe ja jetzt vor kurzem hier den Elvis-Dreiteiler mit Kurt Russell geholt, den es geschenkt gab, PPIA, und der hat auch extrem nach Keller gerochen. Ah, aber Herrgott.
Scheiß drauf. Also Kellergeruch ist gehört dazu, sage ich mal so.
Ja. Ne? Auf jeden Fall, da kann ich
mitleben.
Kann ich sehr mitleben. Und im Gegensatz zu meiner Frau, die immer sagt, mein ganzes Zimmer riecht wie so eine Altherrenkellerwohnung. Ja, so ist das, wenn man da so entsprechend Sachen stehen hat.
Also ja, von daher. Das ist halt der kleine Nachteil an der Sache, aber es ist auch das Feeling dann, auch der Geruch, die Geräusche beim Projektor, der Geruch des Films.
Das werden die Frauen nie begreifen.
Eine Welt für sich, sage ich mal,
ist ja. Es ist unsere Welt für uns, ungefähr. Haben wir irgendeinen Film vergessen oder hast du spezielle Spencer Hill-Filme bei dir, wo du sagst, das sind eigentlich so meine Lieblingsfilme?
Wie gesagt, Heil von Plattfuß, die ersten Teile halt so, die halt nicht auf Super 8 rauskamen. Dann halt so, ich glaube, jetzt haben wir, glaube ich, so gut wie alle von den Highlights halt auch abgearbeitet.
Hast du einen speziellen Lieblingsfilm, wo du sagst, das ist mein Favorite, Bud Spencer, Terence Hill oder beide zusammen?
Also von Bud Spencer Filmen jetzt gesehen halt, Favorite sind für mich halt die Plattfuß-Filme.
Ja.
Weil die ich so, und halt die Nadine Mücke halt, das sind so die Filme, die ich halt so sehr liebe.
Okay.
Und bei Terence Hill halt auf alle Fälle, ja, die Nobody, aber halt dann in der Komplettfassung, wo du halt dann auch den kompletten Sinn noch drin hast. Und halt so auch die einzelnen, also die ersten Filme, die halt rauskamen, die halt nicht auf Super 8 rauskamen, die linke und die rechte Hand und halt, oder auch die ganzen Filme, die raus, später kamen halt so, Krokodil und Salilpferd, oder,
sehr schöner Film,
ne, oder halt, wie ist der mal, das war ja mit dem, wo die halt dagegen den Großwildjäger gekämpft haben. Das war auch, glaube ich, Nilpferd.
Das war Krokodil und sein Nilpferd.
Ja, war's. Oder wo die halt diese Piloten spielten.
Mhm.
Ich sag mal, war das nochmal, wie hieß der nochmal mit dem Dschungel?
Kann das sein, dass wir alt werden? Normalerweise könnte ich dir das jetzt wie aus der Pistole geschossen, könnte ich dir das sagen.
Banana Joe war das ja nicht gewesen.
Nee, Banana Joe war das nicht.
Das war ja ein Teil.
Also richtig.
Bud Spencer Film.
Bud Spencer. Pilot Film. Ist wahrscheinlich.
Zwei Himmelhunde
auf dem Weg zur Hölle. Genau. Dankeschön. Sag es doch gleich.
Ja, der war das.
So.
Den hätte ich auch gerne auf Super 8 gewünscht.
Stimmt, wobei ich, kam der noch raus zu Super 8 Zeiten? Das weiß ich nicht so genau.
Ich glaube nicht. Also nicht im deutschen Bereich.
Ja.
Im italienischen vielleicht. Also da wäre ich jetzt.
Ja gut, das kann natürlich sein. Aber wo ich zum Beispiel dann raushauen muss, ich finde Vier Fäuste gegen Rio toll. Der ist so herrlich blöd.
Wo die halt genau richtig mit den Doppel, also sozusagen mit den Doppelrollen spielt.
Ja, der ist so herrlich blöd, absolut. Der macht so einen Spaß, das finde ich also schon richtig gut. Die Miami Cops kamen dann noch, das fand ich nicht mehr ganz so gut, obwohl er ging. Zwei bärenstarke Typen, war ja auch schon nach der Super 8 Zeit in Deutschland, dann kamen die raus. Und das ging ja dann noch so. Und die hätten auch gar nicht unbedingt auf Super 8 gemusst. Wobei vier Fäuste gegen Rio hätte ich mir noch aber er war zu spät, er war 84, glaube ich.
Aber was auch schön gewesen wäre, halt so Lucky Luke
auf
Super 8 mit Terence Hill.
Durchaus, durchaus.
Das wäre auch wahrscheinlich ein Renner geworden.
Von vielen nicht so gut gelitten tatsächlich, weil viele sagen, ja, war keine so eine tolle Lucky, aber ich fand ihn gut. Ich mochte die, es war ja eine Serie tatsächlich auch, ne? Später gab es ja dann eine Fernsehserie.
Richtig, genau. War auf alle Fälle besser als diese französische Realverfilmung, die es ja mal gab.
War die nicht mit Jean Dujardin?
Obwohl ich
Jean Dujardin mag, aber nee, die war nicht so doll.
Nee.
Ja. Dann aber die hat sich halt versucht, an die Comicvorlage zu halten.
Ja,
sehr, sehr, sehr an die Comicvorlage. Und ja,
aber Terence Hill ist halt der bessere Lucky Luke Darsteller, weil der passt vom Charakter her, finde ich, am besten in die Rolle rein.
Das stimmt. Ne?
Von der halt Nobody ein bisschen so drin und halt das kannst du halt nicht anderen Schauspieler machen. Hm. Manche Schauspieler kannst du halt nur für diese Rollen halt nehmen, weil die halt dafür geschaffen sind.
Ja. Ne? Ja, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Das finde ich gar nicht schlecht. Das gefällt mir. Das habe ich von der Seite so noch nie gesehen, aber ja.
Ja, ne? So genau wie Al Pacino als der Pate, als Mafia-Boss halt, so Robert De Niro halt so auch immer. Das sind halt so Leute, die halt immer halt, ich sag mal, fast auf irgendwelche Rollen festgelegt sind halt so, die sie halt spielen. Obwohl Robert De Niro ja alles spielen kann, ob Komödie, Krimi, Liebesgeschichte, alles.
Er hatte halt das Glück, dass er eben nicht so diese in die Schublade geschoben worden ist. Ja. Und das haben eben viele andere nicht gehabt. Also ich sag mal, ich glaube auch, dass ich persönlich halte auch, doofes Beispiel, aber Jim Carrey ist festgelegt auf den grimassenschneidenden Komiker und er ist ein großartiger Schauspieler.
Ja.
Er kann durchaus total ernste Rollen spielen. Hat er auch 2-3 Mal gemacht. Aber ist halt nie, waren halt nicht die großen Erfolge, weil das wollten die Leute halt nicht sehen. Ja, ist halt so. Gilt im Übrigen auch für, um ihn nach Deutschland zu ziehen, für Dieter Hallervorden.
Ja, genau, richtig.
Den kennt man nur als Didi und Nonstop Nonsens und mehr konnte er nicht machen. Nein, das stimmt nicht. Er ist ein großartiger Schauspieler und das nicht erst seit Honig im Kopf, sondern auch schon früher. Genau,
und da wissen ja auch viele nicht, dass er eigentlich auch sozusagen einer der Killer war, die in dem Fernsehfilm,
Millionenspiel.
Genau, richtig. Das war sozusagen die Urfassung zu Arnold Schwarzenegger Running Man und jetzt zu dem Remake zu Running Man.
Ja.
Ja, das war
das
auch.
Muss ich jetzt mal völlig außer der Reihe. Hast du das Remake gesehen, Running Man?
Ja, ich fand den nicht schlecht.
Der war nicht so schlecht, wie sie ihn alle gemacht haben, ne? Nee, fand ich auch.
Definitiv nicht.
Er war, ich glaube, die erwartet haben, dass es da so ähnlich böse und brutal zur Sache geht wie Schwarzenegger Running Man, waren glaube ich, ein bisschen enttäuscht.
Ja.
Aber der war von der Handlung, von der Action.
Fand ich auch sehr gut.
Ja.
Besonders halt, weil es halt geht, er wollte ja irgendwie, weil seine Tochter irgendwie krank war und halt Medikamente braucht und die ziemlich teuer waren.
Ja.
Und seine Frau halt irgendwie in so einer Art Bar gearbeitet hat, so als Animierdame oder was auch immer das war. Und er musste dann halt alleine für das Geld und da hat er sich dann halt gemeldet für die Show, weil die halt jemanden gesucht haben. Und erstmal dieses Auswahlverfahren war ja auch schon teilweise krass gewesen in dieser Neuverfilmung.
Stimmt.
Und der Schauspieler, den konnte ich auch immer gerne gucken, weil der, glaube ich, bekannt geworden ist jetzt bei dem, bei der Fortsetzung von Top Gun hat er mitgespielt. Mhm.
Glenn Powell.
Genau.
Ja. Stimmt. Ja, hat schon Spaß gemacht. Sehr schön. Ich glaube, liebe Hörer, wir haben es für heute erstmal geschafft. Wir haben bestimmt einen oder anderen Film vergessen. Schreibt das uns und sagt, Mensch, Leute, macht doch mal euren Job anständig. Die Mailadresse ist podcast@flimmerkino.tv. Oder wenn ihr zum Beispiel diesen Podcast auf YouTube hört, könnt ihr da in die Kommentare reinschreiben, was wir alles nicht gemacht haben.
Genau.
Und wir laden euch dann herzlich ein und unsere Listen dann auch jeweils zu vervollständigen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich danke dir, Masud, dass du hier bei mir gewesen bist und
wir
diese wunderschöne Folge aufgenommen haben. Du darfst auch den Leuten persönlich Tschö sagen.
würde ich auch gerne den Leuten, wie gesagt, einen schönen Tag wünschen. Und wie gesagt, hoffentlich machen wir auch mal irgendwie mal so ein schönes Dreiergespräch hier mit dem Thorsten vielleicht mal. Dann wird man jetzt mal ein bisschen über manche Filme nochmal wegen quatschen können, weil er hat ja auch immer so seine speziellen Filmwünsche und halt Lieblingsfilme. Und da könnte man vielleicht auch mal drüber reden, vielleicht mal, dass wir mal einen Film sozusagen mit unseren Stimmen halt nachsynchronisieren aus Spaß. Und das müssen wir halt nochmal mit dem Thorsten besprechen, ob der da auch Lust hätte, das mal mitzumachen.
Ich glaube, die Idee hat sich in Masuds Kopf festgesetzt. Da kommen wir aus der Nummer, kommen wir nicht raus. Ich bin schon sehr gespannt, wann wir das machen. Wir danken euch beide fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Woche, wenn es eine neue Folge gibt von Flimmerkino, der Podcast. Bis dahin sagen wir, macht's gut, viel Spaß in eurem und unserem Flimmerkino. Der Masud und der Lödi sind raus. Bis dahin, tschüss.
Flimmerkino, der Podcast. Immer donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt. Und auf www.flimmerkino.tv.